Ja, vielen Dank für die nette Einführung. Jetzt 11 Thesen zur sozial-ökologischen Gestaltung in 12 Minuten. Und die erste These wurde auch schon von anderen hier belegt. Es ist ganz klar, der Mensch greift fundamental mittlerweile in das Erdsystem ein. Wir verändern diese Erde ganz, ganz massiv. Das haben wir schon gesehen. Das will ich jetzt auch noch mal illustrieren, zum Beispiel mit neuesten Schätzungen vom IPBES, dass 1 von 8 Millionen Pflanzen- und Tierarten global vom Aussterben bedroht sind. Wir leben tatsächlich in einem Massensterben. Das ist so seit 65 Millionen Jahren nicht passiert, als damals ein Asteroid die Dinosaurier ausgelöscht hat. Und ein anderes Beispiel: die Kohle, die vor ungefähr 300 Millionen Jahren über 50 Millionen Jahre gebildet wurde, was damals zu einer Abkühlung und Vereisung geführt hat, die blasen wir in 300 Jahren wieder zurück in die Atmosphäre. Durchaus aus meiner Sicht ein bisschen Science-Fiction-Täten. Ich bin Fan von Science-Fiction. Diese Tage brauche ich nur auf die Arbeit gehen und ja, erlebe dort Dinge. Finden auch unheimlich schnell, da haben wir auch schon einiges gehört. Und diese Schnelligkeit, das ist nicht nur eine Herausforderung für die Anpassung. Ich denke, das ist auch eine Herausforderung für viele Menschen, weil sich nicht nur das Erdsystem sehr schnell verändert, sondern auch unsere Lebenswelten sich sehr schnell verändern. Und das ist nicht einfach, damit umzugehen. Und die Größe der Herausforderung will ich jetzt am Anfang noch mal kurz illustrieren, damit gerade in Bezug auf den Klimawandel. Wir reden hier über eine Erwärmung in der Zukunft von, ja, im schlimmsten Fall bis zu vielleicht 5,5 Grad, im besten Fall vielleicht nur ein halbes Grad oder ein Grad. Und ich glaube, dass man sich das kaum vorstellen kann, was das bedeutet. Und deswegen möchte ich jetzt hier mal kurz zeigen, wie die Welt aussah, als sie ungefähr 5 bis 6 Grad kälter war als heute. Und das war das Glazial, als es am kältesten war. Wir hatten damals eine eiszeitliche Mammutsteppe um Frankfurt herum. Das heißt, hier war es erheblich kälter. Kanada und Skandinavien waren unter Eis, der Meeresspiegel war 120 Meter tiefer. Das ist ein vollkommen anderer Planet. Und ich will damit nur illustrieren, dass es wirklich Wahnsinn wäre, das Risiko einzugehen, dass diese Welt sich noch einmal 5 Grad erwärmen wird. Jetzt nochmal zu dieser großen Geschwindigkeit dieser Veränderung, die auch Menschen in ihrem Privatleben, denke ich, vor große Herausforderungen stellt. Wer weiß heutzutage noch zum Beispiel, welche Fähigkeiten auf dem Arbeitsmarkt in Zukunft benötigt werden? Und auch diese Unsicherheit, die dadurch hervorgehoben wird, bedingt ja eventuell auch ein Erstarken des Populismus mit vermeintlichen einfachen Lösungen. Einfache Lösungen in einer zunehmend komplexen Welt. Und diese zunehmend komplexe Welt ist eine Herausforderung nicht nur für Menschen, für Individuen, sondern auch für Entscheidungsträger. Welcher Parlamentarier überblickt heutzutage die Implikationen der Entscheidungen der Regierung in Bezug auf den Klimawandel, Biodiversitätsveränderungen oder das Finanzsystem oder andere Dinge, die wir sehr, sehr schlecht verstehen? Das heißt, wir haben das Problem, dass wir auf der einen Seite in einer Welt leben, die sich so schnell verändert wie noch niemals zuvor, dass wir diese Veränderungen massiv bedingen. Und das heißt, wir dürfen uns keine Fehler erlauben. Und gleichzeitig verstehen wir eben die verschiedenen Systeme nicht gut genug, um abzuschätzen, was die Implikationen unserer Handlungen sind. Als Beispiel, an dem Punkt vielleicht schon mal, dass man ja vor einigen Jahren, denke ich mal, auch mit guten, hehren Zielen sich entschieden hat, die Bioenergie zu fördern. Ja. Damals war die Klimadebatte sehr dominant in der gesellschaftlichen und politischen Diskussion. Und das hat ganz eindeutig mittlerweile dazu geführt, dass mehr Regenwälder brennen, ja? Dass wir mehr Nitrat im Grundwasser haben, dass wir Biodiversität verloren haben. Das hat man mittlerweile auch eingesehen. Man hat jetzt in der EU entschieden, dass man bis 2030 zumindest kein Palmöl mehr tanken möchte. Ich weiß nicht, warum das 10 Jahre dauert, damit aufzuhören, Regenwälder zu verbrennen, um damit was für einen Tank zu produzieren. Aber das ist nur ein Beispiel für klare Fehlentscheidungen, die sehr, sehr schnell massive Effekte hatten auf die Erde, in dem Fall die biologische Vielfalt oder auch das ganze Erdsystem. Ja, es ist auch klar, dass so wie wir heute leben, ist das nicht nachhaltig. In den diversen Berichten von IPBES wurde dazu viel geschrieben, also zum Beispiel 23% der Erde sind von Degradation betroffen. Auch das Insektensterben ist übrigens hier in Zentraleuropa kein Medienhype, das passiert wirklich. Das heißt, ein Weiter-so ist keine Alternative. Wir müssen da auf jeden Fall etwas ändern. Das ist übrigens auch bei den Forschungsfinanzierern der Europäischen Union angekommen. Ich war vor einigen Wochen auf einem Kick-off-Treffen in Brüssel und dort wurde uns gesagt, dass im nächsten Rahmenprogramm der EU, dass man zum Beispiel nicht mehr finanzieren möchte, so viel Forschung zu Klimaanpassung oder Klimaschutz, sondern Forschung für gesellschaftliche Transformation. Also die Repräsentanten der Forschungsfinanzierer haben uns gesagt, okay, es ist angekommen, ein Weiter-so ist nicht möglich, jetzt brauchen wir Forschung, wie wir es verändern können. Und es ist ganz klar, dass diese Forschung transdisziplinär sein muss. Ich habe ja schon das Beispiel mit der Bioenergie erwähnt. Bioenergie kann natürlich auch klasse sein, das ist nicht immer schlecht. Wo eine einseitige Sicht auf die Dinge mehr oder weniger aus wenigen oder einer Disziplin dazu geführt hat, dass man Fehlentscheidungen getroffen hat. Es ist ganz klar, die Lösungen können nur aus einer transdisziplinären Forschung kommen, von verschiedenen Naturwissenschaften und Sozialwissenschaftlern. Und ich denke, diese Transdisziplinarität ist auch sehr wichtig, um die gesellschaftlichen Diskussionen zu begleiten. Weil dieser Prozess natürlich partizipativ sein muss. Man muss die Leute mitnehmen, das kann nicht nur top-down passieren. Ich will jetzt gegen Ende meiner Minuten noch ein bisschen positiver werden. Keine Angst, einige sehen so ein bisschen angegangen aus. Diese schnellen, sehr, sehr schnellen Veränderungen mit großen Gefahren wirklich für unsere Zukunft, die haben natürlich auch sehr positive Effekte gehabt. Ja. Also dass wir heutzutage auf der Erde 7, 8 oder auch 12 Milliarden Menschen ernähren können, das ist eine fantastische Errungenschaft. Die landwirtschaftlichen Erträge haben sich seit 1970 verdreifacht. Und zwar ohne, dass sich die entsprechende Ackerfläche so stark erhöht hätte. Nur 13% der eisfreien Landfläche sind von Äckern bedeckt. Das heißt, da gibt es durchaus noch Potenzial nach oben. Und ich glaube, dass der Hauptmotor für diese enorm schnelle Entwicklung, auch mit diesen ganzen positiven Effekten, ja, die zum Beispiel Steven Pinker in einem seiner Bücher sehr gut zusammenfasst, der Motor hier ist vor allem der globale Austausch, die Globalisierung von Informationen, die Globalisierung von Innovationen. Also wir haben mit Sicherheit noch nie so viele Innovationen in der Welt gehabt, die sich auch sehr, sehr schnell weltweit verbreiten und unsere Lebenswelten verändern, wie wir Naturressourcen verbrauchen und eben auch, wie wir das Erdsystem beeinflussen. Und diese Potenziale, die wir aufgrund dieser Innovationen eben auch haben, möchte ich nochmal kurz illustrieren hier. Mit einer Studie hier zum Beispiel, dass wir auf der bestehenden Ackerfläche, wenn wir überall auf der Welt auch nur 50% des Möglichen produzieren würden, 850 Millionen Menschen zusätzlich ernähren könnten. Und hier in Dunkelgrün, wo die größten Potenziale sind. Es gibt viele recht positive Studien aus sogenannten globalen Erdsystemmodellen oder Integrated Assessment Models, wo es hier relativ vereinfachte Darstellungen dazu gibt, wie sich die Gesellschaft verändern könnte. Da hängen dann jeweils 50 bis 100 Parameter dran in einem globalen Modell. Und wenn man annimmt, dass die landwirtschaftlichen Erträge auch in der Zukunft steigen können, ähnlich wie in der Vergangenheit, dann wäre es tatsächlich möglich, 12 Milliarden Menschen zu ernähren, wieder mehr Wald auf der Erde zu haben, auch die Biodiversität zu erhalten. Also rein biophysikalisch sind die Möglichkeiten da. Für einen kritischen Sozialforscher sind natürlich solche Modelle ein Graus. Ja. Und das ist ganz klar, dass diese Vereinfachungen in diesen Modellen, da gibt es viele Probleme, da können wir nachher drüber diskutieren. Ein anderes Beispiel möchte ich hier mal illustrieren, unsere wirklich unbegrenzten Möglichkeiten. Das Energiesystem, einfache Sonnenkraftwerke, 0,5% der Sahara, Strom für die ganze Welt. Man könnte auch sagen, die fossilen Brennstoffe waren ein Segen, weil sie uns Technik gegeben haben, mit erneuerbaren Energiequellen eigentlich unbegrenzt Energie zu produzieren. Wir haben eigentlich auch die Speichertechnik. Wir können Energie über weite Strecken transportieren. Aber solange wir fossile Brennstoffe global mit geschätzten 350 Milliarden Dollar pro Jahr subventionieren und geschätzte Folgekosten von 5 Billionen Dollar einfach hinnehmen, finden die Transformationen eben nicht so schnell statt, wie sie stattfinden könnten. Trotzdem war schon 2016 die globale Investitionssumme in erneuerbare Energiequellen doppelt so hoch wie in fossile. Vor 20 Jahren war das Verhältnis noch 1 zu 10, nicht 2 zu 1. Also da passiert gerade etwas. Auch die Treibhausgasemissionen in China oder USA zum Beispiel gehen nicht mehr hoch in den letzten 10 Jahren. Aber ein anderes Problem jetzt auch mit dieser eher biophysikalischen, technischen Sicht. Übrigens, das finde ich auch ein nettes Zitat her. Das ist im Endeffekt bedingt für mich auch, dass wir Naturwissenschaftler sagen, es ist nicht unser Problem, die Sozialwissenschaftler müssen es lösen. Biophysikalisch, technisch kein Problem. Aber wir sollten auch nicht vergessen, dass im Endeffekt das größte Potenzial hier ist die Menschheit, aber eben auch die größte Gefahr. Hier nur ein Beispiel. Dieser Konflikt, das wird lebhaft diskutiert, ob damals der Klimawandel hier eine Rolle gespielt hat, nicht als absoluter Auslöser, aber vielleicht als ein Faktor, der hier dazu beigetragen hat. Und wenn man sich überlegt, dass also diese Dürre eventuell mit dazu beigetragen hat, nicht nur, dass dort unten schreckliche Dinge passiert sind, sondern dass unsere Demokratien in ganz Europa ins Wanken gekommen sind, ja, dass Populisten und die Rechte stärker geworden sind, dann kann man sich vorstellen, welche Veränderungen in Zukunft vielleicht auf uns zukommen und dass ganz klar wir auch unsere Gesellschaften neu erfinden müssen. Also für mich ist eigentlich die große Frage, besinnen wir uns auf Humanismus zum Beispiel und Vernunft oder bekommen wir mehr Nationalismus, Populismus oder im schlimmsten Fall sogar mehr Neo-Darwinismus wieder, der aber glücklicherweise wissenschaftlich von moderner genetischer Forschung mittlerweile widerlegt ist. Ich denke auch, dass wir, wenn wir diese Erde lebenswert erhalten möchten, dass wir auch mehr Spiritualität brauchen. Das ist ein Bild von meiner Tochter im Bad Vilbeler Wäldchen, was ich oft benutze, um Grenzen dieses Ökosystem-Leistungs- oder Dienstleistungskonzeptes aufzuzeigen. Wir verstehen die Systeme nicht gut genug, um sie einfach nur zu managen, um maximalen Ökosystemleistungen für unsere Gesellschaft zu bekommen. Das ist eine Illusion. Ja. Es gibt Studien dazu, was ist der Wert des deutschen Waldes, was würden Leute bezahlen, um in den Wald zu gehen, wie viel Euro kann man hier mit Bärlauch verdienen, das ist alles Unsinn. Ja. Also was hier unbezahlbar ist, ist meine Tochter und was man dort erlebt in diesem Wald. Und das, was wir eben nicht mit Euros quantifizieren können. Und eben weil wir auch die Systeme nicht gut genug verstehen, denke ich, wir brauchen auch einfach mehr Ehrfurcht vor der Natur, beziehungsweise wir müssen einfach verstehen, dass wir Teil der Natur sind. Und diese Spiritualität bedingt für mich übrigens auch, dass wir im Hier und Jetzt leben, in der Gegenwart, anstatt in der Angst vor der Zukunft, was ja auch so ein bisschen Thema dieser Tagung ist. Damit bin ich am Ende. Und freue mich auf die Diskussion später.